Wunderschönen guten Morgen. Morgen. Mir hat mal jemand gesagt, predige über alles, aber niemals über 40 Minuten. Daran werde ich mich heute mal orientieren. Maximal 40 Minuten. Schön zu sehen, dass ihr hier 5 Täuflinge habt. Und es war auch richtig interessant, euer Zeugnis zu hören. Vor allen Dingen, wie individuell das ist. Das Einzige, was im Endeffekt zählt, ist zu sagen, das habe ich mit Gott erlebt und diesen Schritt bin ich mit ihm gegangen. Das reicht aus. Das reicht aus zu sagen, dass Gott etwas im Leben eines Menschen zu 100% umgekrempelt hat. Ich möchte mit euch direkt einsteigen in einen Bibeltext, in den Philipperbrief. Etwas sehr Schönes, was Paulus hier geschrieben hat. Brief von Paulus, Philipper 3, die Verse 12 bis 14. Hier steht: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben, eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Warum ich das hier so genial finde, ist erstmal wunderschöne Worte. Und er bringt hier Worte, die man auch sehr häufig im Sport hört. Er sagt, er jagt auf ein Ziel zu. Wozu? Hin zu dem Kampfpreis der Berufung. Also hin zu einem Kampfpreis. Einen Preis, den man für einen Kampf bekommt. Als ich das so gehört habe, habe ich mir auch die Frage gestellt, wenn das schon ein paar Worte aus dem, die man auch im Sportbereich nutzt, wenn er die von denen Gebrauch macht, habe ich mir die Frage gestellt, womit kann man das am besten vergleichen? Und mir ist so direkt das Bild eines Marathonläufers in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon Marathon gelaufen sind oder wie viele jetzt für den nächsten Marathon trainieren. Aber das Interessante an einem Marathonlauf ist, dass man während des Laufs ganz viele verschiedene Stationen bzw. verschiedene Ebenen durchläuft. Und ich finde, hier gibt es ganz viele Parallelen zum Glaubensleben. Das Glaubensleben ist manchmal auch so wie so ein Marathonlauf. Das Interessante ist an einem Lauf ist, dass es gibt eine ständige Veränderung. Am Anfang ist es ein bisschen leichter und dann mit steigender Belastung ist es dann natürlich auch für den ganzen körperlichen Organismus schwieriger. Ist nicht immer so im Glauben, aber im Lauf und im Glauben gibt es so einige Parallelen. Ich habe das mal in 3 Phasen, 3 Stationen eingeteilt. Ich habe das so ein bisschen skizziert und werde euch das jetzt mal vorlesen. Die erste Phase ist der Start. Man geht an den Startpunkt. Es geht los. Man hat die größte Motivation. Man strotzt vor Kraft und keiner kann den Glauben oder die Zuversicht rauben, dass man das Ziel irgendwann erreichen wird. Zweifel gibt es gar nicht. 0%. Du gehst los, du fängst an zu laufen, du springst über jeden Berg, als wenn es so ein kleines Häufchen wäre, kein Problem. Pfützen sind für dich kein Hindernis. Und da es eben der Beginn ist, kommst du eben auch noch am schnellsten voran. Deine Kraftreserven reichen noch aus, sie sind nicht aufgebraucht. Man kann fast sagen, so dieser Start, diese erste Phase ist die schönste, vielleicht sogar auch die fröhlichste Phase im Lauf, so wie es zunächst scheint. Zweite Phase. Du läufst und läufst und langsam merkst du, Seitenstiche. Es fängt an, hier und da zu zwicken, erste Krämpfe machen sich bemerkbar, Seitenstiche. Es wird so leicht unangenehm. Dein Herz pumpt schneller, es rast, du schwitzt. Und irgendwie, so nach einer Zeit, fühlt sich das alles gar nicht mehr so toll an wie zu Beginn. Langsam fängst du dich an zu fragen, warum habe ich mich darauf eigentlich eingelassen? Wieso habe ich das eigentlich gemacht? Du läufst und siehst so im Laufe der Straße, im weiteren Verlauf, da kommt so ein kleiner Spalt in der Straße, eigentlich viel zu klein, um darin stecken zu bleiben. In dem Moment, in dem du darüber nachdenkst, fliegst du auch schon hin, mit voller Geschwindigkeit auf den Boden. Du liegst dort, alles dreht sich, alles tut weh, du weißt nicht mehr, wo du bist und weißt auch nicht mehr, wie du mit diesen Schmerzen zurechtkommen sollst. Wie sollst du das eigentlich überleben? Und da kommst du an den Punkt, an dem du dich fragst, soll ich das Ganze nicht einfach abbrechen? Hat doch gar keinen Sinn mehr. Die dritte Phase. Und während du so darüber nachdenkst, ob du das weitermachen sollst oder nicht, überlegst, wie es eigentlich dazu kam, dass du diesen Lauf mitmachen konntest, fällt dir ein, wie genial eines zum anderen in deinem Leben kam, dass du dieses Vorrecht hattest, an diesem Moment teilzunehmen. Schaust ins Publikum und siehst dort ein Kind im Rollstuhl sitzen und denkst, was für ein Vorrecht, dass ich diesen Lauf laufen kann. Und wie das alles so dazu kam, dass du diesen Marathon läufst, dass, als wenn jemand wollen würde, dass du hieran teilnimmst. So richtest du dich auf, motivierst dich neu durch die Dankbarkeit, die dir durchs Herz strömt. Richtest deinen Blick auf und siehst in weiter Ferne den Hauptgewinn, den Kampfpreis. Bei diesem Anblick vergisst du jede Verletzung, jedes kleine Wehwehchen, jeden Grund aufzugeben. Alles um dich herum scheint zweitrangig zu sein. Bekommst neue Kraft, wissend, dass sich um jeden Preis lohnt, bis ans Ziel zu kämpfen, bis für das Ziel zu kämpfen, auch wenn es nicht leicht wird. Paulus sagt in diesen Versen hier, er jagt dem Siegespreis nach. Und er jagt dem Siegespreis nicht nur nach, das Interessante ist, hier steht, er streckt sich danach aus und jagt ihm nach. Also er jagt und streckt sich danach aus. Also vollste Konzentration auf diesen Kampfpreis, den Jesus schenkt. Und Paulus nennt es diesen Preis die Herrlichkeit Gottes. Eine unvorstellbar schöne Herrlichkeit, die, so wie die Bibel sagt, jeden Schmerz tausendfach entschädigen wird. Ewiges Leben in vollster Harmonie. Und wenn man sich die Frage stellt, wie kann es denn dazu kommen, dass ich diesen Kampfpreis auch erreiche? Wenn ich jetzt diesen Schritt gegangen bin, wie kommt es dazu, dass ich auch bis zum Ende durchhalte? Jesus selber hat hierzu etwas Geniales gesagt. Johannes 15, Vers 4. Johannes 15, Vers 4. Da steht, bleibt in mir und ich in euch. Punkt. Bleibt in mir und ich in euch. Er spricht hier nicht vom Einhalten von bestimmten Ritualen oder religiöser Spiritualität, wie wir es gehört haben, sondern wovon Gott spricht, ist von der Gründung eines Teams. Das Team Jesus und ich in der großen Familie, Wolfgang hat das vorhin gesagt, ihr seid aufgenommen in die Familie, in der Familie Gottes. Er lebt im Herzen eines jeden Einzelnen und bestreitet das Leben zusammen. Das ist Liebesbeziehung. Das ist Liebesbeziehung, wie Gott sie möchte und wie er sie beschreibt. Auch liebe Täuflinge, auch an euch, Paulus sagt, es geht um einen Kampfpreis. Das heißt, er setzt voraus, dass es ein Kampf ist. Auch ein Marathon ist ein Kampf. Es wird bestimmte Phasen geben, definitiv. Wahrscheinlich vielleicht auch Phasen, in denen man daran zweifelt und sich die Frage stellt, ob man das weitermachen soll oder nicht. Und Jesus sagt nur, bleib in mir, halt an mir fest, in jeder Lebenslage. Und ich bleibe in dir, das ist ein Versprechen. Ein Versprechen, was der allmächtige Schöpfer selbst gibt. Er bindet sich selbst daran. Er muss sich nicht dran binden, aber er macht es. Er macht es. Bleibt in mir und ich in euch. Und dann steht hier weiter, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Bleibt ihr in mir, ist das ein automatischer Prozess, dass ihr Frucht bringen werdet. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr das Ziel nicht aus den Augen verliert und euch von Gott formen lasst. Das ist das, was Gott beschreibt, wie eine Liebesbeziehung aussieht. Die Frage ist, wie kann man denn selber denn auch darin investieren? Worauf soll man sich denn fokussieren, um das beizubehalten? Ich denke, ich möchte gleich kurz was aus dem Galaterbrief vorlesen. Und das ist ein Vers, der mir persönlich unglaublich wichtig ist. Es ist vielleicht für mich persönlich auch einer der wichtigsten, der zentralsten Verse in der ganzen Bibel. Weil hier etwas Wundervolles beschrieben wird. Hier wird das Haupthandlungsmotiv von dem Glauben, den wir haben, beschrieben. In einem Vers, der vielleicht manchmal einfach so nebenbei gelesen wird, vielleicht auch das, was dahinter steckt, manchmal überlesen wird. Ich lese mal vor, Galater 5, Vers 6. Da steht, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft. Ganz wichtig, jüdischer Kontext, damals in der jüdischen Kultur war das sehr wichtig, ob man beschnitten war oder nicht. Und Paulus erzählt hier auch ehemaligen Juden etwas Revolutionäres. Er sagt, Juden gehen davon aus, dass darin Kraft liegt und er sagt, weder Beschneidung noch Unbeschnittensein haben in Jesus irgendeine Kraft. Jetzt kommt's, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Der durch Liebe wirksame Glaube. In der Hoffnung für alle steht noch, bei ihm, also bei Jesus, gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Nur der Glaube. Sind die Taten nicht durch Liebe motiviert, haben sie keine Kraft. Und interessant an diesem Vers ist dieses eine Wort. Also in dem Abschnitt, sondern der durch Liebe wirksame Glaube, dieses Wort wirksam, ist im Altgriechischen ganz interessant. Dieses Wort wirksam ist das griechische Wort energeo. Ist für uns auch leicht abzuleiten, kommt von dem Wort Energie. Bedeutet, der Glaube bekommt seine Energie nur durch die Liebe. Also ist die Liebe im Prinzip die Kraftquelle für den Glauben. Ohne Liebe hat der Glaube keine Kraft. Bei all dem Hass und all der Gier heutzutage kam mir die Frage auf, was würde passieren, wenn jeder einzelne von uns, wenn für jeden Einzelnen von uns die Liebe das größte Element meines Glaubens wird, wenn ich mein ganzes Denken und mein ganzes Tun durch das Sieb der Liebe laufen lasse. Wir sprechen oft Gebete zu Gott, wo wir vieles von ihm fordern. Wahrscheinlich so 80% der Gebete, die wir sprechen. Ich will mich da selbst ja nicht rausnehmen. Wir fordern etwas von ihm, wir wollen Gebetserhörungen haben, am besten noch bevor wir Amen gesprochen haben. Und gerne erinnern wir ihn noch an seine Verheißung, die er uns gegeben hat. Ich stelle mir das manchmal stelle ich mir das so vor. Vielleicht schaut Gott so auf seine Kinder und fragt sich, ich soll meine Hand ausstrecken? Wer hat denn von euch seine Hand ausgestreckt? Warum bittet ihr mich, das zu tun, was nur ich tun kann, wenn ihr füreinander nicht mal das tut, was ihr tun könntet? Und das bezieht sich auf das gesamte Umfeld von uns, Familie, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Nachbarn, Feinde. Es ist sehr herausfordernd. Ein Beispiel für praktizierte Liebe gibt es im Alten Testament. Wenn man diese Geschichte liest, braucht man keinen romantischen Film mehr sehen. Titanic ist nichts dagegen. Gegen diese Bibelstelle, diese Geschichte aus dem Alten Testament. Also das ist wirklich Romantik pur. Die Geschichte, es geht um die Geschichte von Jakob. Jakob war ein sehr linker Mann. Link und sehr sanft. Wieso? Weil Jakob lieber Suppen mit seiner Mutter gekocht hat, als hart auf dem Feld zu arbeiten. Und damals war das lebensnotwendig, dass man auf dem Feld arbeiten konnte. Das heißt, er war dann lieber in der Küche, hat so sein Süppchen gekocht, anstatt hart zu arbeiten. Deswegen, sage ich mal, ist es ein sanfter Mann gewesen. Link war er deswegen, weil er sich den Erstgeburtssegen, dem eigentlich sein größerer Bruder zustand, geklaut hat, indem er optisch dafür gesorgt hat, dass er sich angefühlt hat wie sein Bruder, und er hat die Blindheit seines Vaters ausgenutzt. Sein Vater hat gedacht, er wäre sein Bruder. Er hat es ausgenutzt, und bei all dem, wie er so drauf war, der Jakob, kam das eine zum anderen und er musste das Land verlassen. Ganz weit weg von seiner Familie. Stellt euch jetzt mal diesen Jakob vor. Wenn ich euch jetzt erzählen würde, dass Jakob sich in ein Mädchen verliebt und er viel investieren müsste, um dieses Mädchen zu bekommen. In der Bibel steht, er hat sich in dieses Mädchen verliebt, will sie heiraten, geht zum Vater und der Vater sagt, ich habe eine Bedingung dafür, dass du mein Mädchen kriegst. Du musst 7 Jahre hart für mich arbeiten. Ich hätte gesagt, das macht er nie. Das macht er nie. Er versucht das auf einem anderen Weg. Er klaut sie oder was weiß ich, irgendwie so seine linke Art und Weise wird er versuchen zu nutzen, aber arbeiten 7 Jahre auf dem Feld? Niemals. Und jetzt kommt das Romantische. 7 Jahre vergehen und die Bibel beschreibt das so. So diente Jakob für Rahel, 1. Mose 29, Vers 20. So diente Jakob für Rahel 7 Jahre. Und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Wow. Da zerschmelzt einem das Herz. Auch im Alten Testament praktizierte Liebe, die eine unglaubliche Kraft freisetzt, sodass Jakob bereit war, das zu investieren, um sich seine Liebe zu schnappen. Liebe setzt Kraft frei. Und dann wirkt auch, wie in diesem Beispiel, ein Opfer nicht wie eine Qual. Wenn wir unsere Zeit opfern, ja das, wovon wir viel haben, aber vielleicht an bestimmten Punkten falsch einsetzen oder einteilen, dann wirkt ein solches Opfer nicht mehr wie eine Qual. Es ist zwar immer noch anstrengend, doch erfüllt es einen mit Frieden und Liebe. Wie ist es denn eigentlich bei Menschen, die wir nicht kennen? Uns unbekannten Menschen. Oder Menschen, die uns vielleicht sogar ablehnen oder vielleicht sogar hassen. So menschliche Liebe hat auch so seinen Zweck. Gott hat sie uns auch geschenkt. Aber die Bibel spricht noch von einer anderen Liebe. Von der Agape-Liebe. Also da, wo wir an unsere Grenzen kommen, ist es nötig, dass Gott uns seine Liebe ins Herz schenkt. Römer 5, Vers 5 steht: Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wo wir an unsere Grenzen kommen, brauchen wir die Liebe Gottes. Das muss jeder Mensch eingestehen. Religion führt uns dazu, dass wir versuchen, durch eigene Kraft etwas zu schaffen. Gott geht genau den umgekehrten Weg und sagt, weil du es nicht schaffen kannst, gebe ich dir meine Liebe. Und Jesus würde das niemals von uns fordern. Er redet an manchen Stellen davon, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir für sie beten sollen. Das ist eigentlich, gesellschaftlich ist das unverständlich, komplett unverständlich. Wenn wir gesellschaftlich denken, ist es vollkommen normal, dass ich meine Feinde genauso ablehne, genauso hasse, wie sie mich hassen. Hass erzeugt immer weiteren Hass. Und Jesus ist revolutionär. Er sagt, liebt eure Feinde, betet für sie. Und er würde das nicht von uns fordern, wenn er nicht selbst alles dafür Nötige schon getan hat. Wenn man der Bibel einen anderen Namen geben würde, also wenn man irgendjemand, der noch nie die Bibel gelesen hat, das in die Hand gibt und sagt, lies mal das Buch, welche Überschrift würde diese Person der Bibel geben? Ich selber würde vielleicht sagen, Liebe im XXL-Paket. Eine Liebe, die Jesus vorgelebt hat, um sie auch seinen Jüngern ins Herz zu geben. Der Gründer der Heilsarmee hat mal etwas Geniales gesagt. Er hat gesagt, es ist unmöglich, mit der Liebe Gottes einen Menschen das Herz zu erwärmen, während er sich die Zehen abfriert. Wenn die Liebe Gottes das Größte ist, dann macht sie sich durch Taten bemerkbar. Es ist so. So wie Jesus sagt, bleib in mir und du wirst Frucht bringen. Dann leiden wir mit, wir weinen mit, wir sehnen uns förmlich danach, nach unseren Mitmenschen. Gottes Liebe hat sich selbst gezeigt. Gott ist kein Theoretiker, Jesus ist kein Theoretiker. Deswegen hat er viel getan, aber wenn man das vergleicht, die Dinge, die er getan hat und die er gesagt hat, hat er viel weniger gesagt, als er getan hat. Interessant. Das heißt, er hat diese Theorie, die er den Jüngern weitergegeben hat, immer in Praxis umgesetzt. Immer mit einem praktischen Beispiel unterschrieben, deutlich gemacht. Jesus selber hat sie in der Hingabe gezeigt, hat sie im Geben gezeigt. Hat nichts Materielles hingegeben, sondern einfach sich selbst. Ich nenne, die Bibel selber sagt, das, was Jesus bringt, ist bedingungslose Liebe. Bedingungslos. Sie ist nicht an Bedingungen geknüpft. Ich nenne gerne diese Liebe von Gott auch das Aschenputtel-Prinzip. Wieso Aschenputtel? Kennt ihr Aschenputtel? Bestimmt, oder? Bestimmt. Kurz erklären, wer Aschenputtel war. Aschenputtel, ein Mädchen, hatte eine heftige Geschichte hinter sich. Sie wuchs ohne Mutter auf, hat eine schreckliche, schreckliche Stiefmutter. Übrigens, in den meisten Märchen werden Stiefmütter schrecklich dargestellt. Ich selber habe eine wundervolle Stiefmutter, also diese Theorie kann ich nicht bestätigen, dass alle Stiefmütter schlecht sind. Aber Aschenputtel wächst so auf. Sie hat eine schlimme Stiefmutter. Sie musste sogar beim Ofen schlafen. Sie wurde ausgebeutet ihr Leben lang. Sie wurde gedemütigt, unterdrückt, lebte im Staub und im Schmerz, kann man so sagen. In der Geschichte taucht auf einmal ein Prinz auf. Und dieser Prinz sucht seine Frau, sein Gegenüber. Er ließ 3 Tage lang sich alle Frauen dort zeigen. Diese Aschenputtel kriegt ein neues Kleid geschenkt. Und der Prinz sah sie kurz und verliebte sich sofort Hals über Kopf in sie. Jedoch musste Aschenputtel sehr früh nach Hause. Sie verlor noch ihren Schuh und aufgrund des Schuhs konnte er sie dann wiederfinden. Er ließ sie überall suchen. Niemand passte er. Er fand sie, seine Aschenputtel, heiratete sie und wie das in Märchen so ist, sie führten ein glückliches Leben bis zum Ende. Warum passt das jetzt so gut zum Glauben? Der Bräutigam hat diesem Aschenputtel hat ihr ein neues Leben verschafft, eine neue Möglichkeit gegeben, neu anzufangen. Er hat ihr einen Wert gegeben, den sie aufgrund ihres Umfelds vorher nicht hatte. Jetzt lebt sie im Schloss und vielleicht ist es so, dass sie immer noch nachts aufwacht, nicht schlafen kann und sich an den Ofen legt und am Ofen schläft. Und dann kommt der Bräutigam und sagt, das brauchst du nicht mehr. Du brauchst nicht mehr am Ofen schlafen. Ich habe dir eine neue Chance gegeben. Lebe jetzt dein neues Leben aus. Lebe dein neues Leben in Jesus aus. All das, was du hinter dir gelassen hast, schau nicht mehr zurück. Gott hat einen ganz bestimmten Weg mit dir gehabt und Dinge, die du erlebt hast, hast du aus einem ganz bestimmten Grund gehabt. Auch wenn man sich fragt, warum das so ist, warum er bestimmte Dinge zugelassen hat, gehört das alles auch zum Lernprozess dazu. Einige Kinder wurden in die Schule eingeschult, ihr wurdet jetzt in die Gottesschule eingeschult, offiziell. Die harte Realität, die heutige Gesellschaft, in erster Linie sind wir in der heutigen Gesellschaft wertlos, wenn wir keine Leistung bringen. Es ist eine leistungsbezogene Gesellschaft. Das heißt, erst durch Leistung erlangen wir einen Wert. Man muss ihn sich erarbeiten. Bei Babys ist das anders. Babys können nichts dafür leisten, dass man sie liebt. Man liebt sie einfach weil sie klein und niedlich sind. Sie können weder ihr Zimmer aufräumen, noch sind sie leise, noch lassen sie einen lange schlafen, noch machen sie ihr Essen selber, geschweige denn, sie können auch nicht mal einen Beruf ausüben und doch liebt man sie. Und besonders die Eltern lieben ihr eigenes Kind. So ist das auch bei Gott. Wir bringen ihm nichts. Also das, was wir können oder das, was wir sind gesellschaftlich, hat erstmal gar keinen Wert. Es verschafft uns keinen Status bei Gott. Er liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Und dann fängt er uns an zu prägen, zu formen. In der Hingabe, die er für uns hatte, Jesus am Kreuz gestorben, auferstanden, und das ist ja das, was ihr symbolisch auch heute dargestellt habt mit der Taufe, untergetaucht, in den Tod Jesu auferstanden, durch die Auferstehung auch von Jesus Christus. Eine Frage, die sehr häufig gestellt wird, ist das Wort viel auch heute, ihr seid jetzt ein Zeuge Jesu Christi. Was ist ein Zeuge? Beziehungsweise, wie kann man das denn ausleben, wie kann man das denn machen? Oft wirkt das so anstrengend, vielleicht auch irgendwie erdrückend, obwohl es doch eigentlich befreiend, erfüllend sein sollte. Was ist ein Zeuge und wie kann das ganz praktisch aussehen? Manchmal hat man so das Gefühl, dass man erst so eine Art Vorbereitungskurs machen sollte, wie man denn eigentlich ein Zeuge ist und das Gefühl, den Glauben immer verteidigen zu müssen. Manchmal fühlt man sich vielleicht auch unfähig und geht der Konfrontation lieber aus dem Weg. Karl Barth, ein evangelischer Theologe, hat auch hierzu etwas Gutes gesagt. Er hat gesagt, ich bin nicht berufen, der Rechtsanwalt Gottes zu sein, sondern Zeuge Christi. Das heißt, in erster Linie kommt es darauf an, authentisches Zeugnis zu geben. Sein persönliches Erlebnis mit Gott im Herzen zu bewahren und weiterzugeben. Es ist auch genauso mit neuen Produkten. Wenn du dir einen neuen Laptop gekauft hast, beispielsweise, und du bist so begeistert von dem Laptop, egal ob da jetzt so ein angebissener Apfel drauf ist oder nicht, du bist begeistert von diesem Laptop und du erzählst davon und du brauchst keine Schulung. Es muss dir niemand was darüber erzählen, was da jetzt alles drin steckt. Du erzählst einfach davon und diese Begeisterung sprudelt über und 2 Wochen später hat dein ganzer Freundeskreis auch so einen Laptop. Das ist die beste Werbung. Das ist die beste Werbung, voller Begeisterung davon zu erzählen. Ein Zeuge vor dem Gericht, ein Zeuge hat vor dem Gericht die Aufgabe zu erzählen, was er gesehen bzw. was er erlebt hat. Und hierfür muss der Zeuge kein Abitur haben. Vollkommen egal, welchen gesellschaftlichen Status er hat. Es ist egal, wie er redet. Der Richter erwartet von ihm nur Klartext. Keine Wertung, keine Meinung, nur das Zeugnis über sein Erlebnis. Das ist das, worauf es im Endeffekt ankommt. Oft, man sagt ja so, dass Anwälte eigentlich in der Regel gebildeter sind als die Zeugen. Sie haben eben eine sehr hohe Bildungslaufbahn genossen. Und trotzdem werden immer nur Zeugen von der Mafia oder irgendwelchen korrupten Drahtziehern getötet. Obwohl man ja eigentlich meinen müsste, Richter und Anwälte scheinen irgendwie gefährlicher zu sein. Nein, Richter und Anwälte sind ersetzbar, der Zeuge nicht. Der Zeuge kann auch stottern. Aber wenn er sagt, ich habe ihn gesehen, hat das eine unglaubliche Macht. Ich habe Jesus erlebt, ganz persönlich, hat das eine unglaubliche Macht. Und an dem Zeugnis kann keiner was rütteln. Ein Zeuge Jesu hat viele Möglichkeiten, das auszuleben. Wenn wir uns an Jesus orientieren, kann man die Liebe ganz praktisch umsetzen. Nur ein ganz kleines Beispiel. Von diesem ganz großen Gesamtpaket, wie man die Liebe umsetzen kann, möchte ich ein Beispiel nennen. Ich habe das schmerzlich erfahren dürfen, als ich zum Glauben gekommen bin. Vor ungefähr 10 Jahren ist das jetzt her. Und ich bin selber eine Person, meine Frau kann das gut bestätigen, die sehr viel redet. Also ich neige dazu, sehr viel zu reden. Gerade wenn mich ein Thema interessiert, vergesse ich so manchmal Punkt und Komma. Und gerade frisch im Glauben ist das so, dass es aus einem heraus sprudelt. Und das ist schön. Und diese Kraft, die dabei rauskommt, diese Liebe, das, was überspringt, diese Begeisterung, das ist gut und das sollte man nicht bremsen. Nur ein Vorschlag. Wenn es aus einem so heraussprudelt, kann es oft passieren, ich weiß das, weil das bei mir persönlich oft passiert ist, dass man oft die Person vergisst, mit der man redet. Mir hat jemand eine Geschichte erzählt, und zwar ist durch eine Innenstadt ein Mann gelaufen mit einem Schild und auf dem Schild stand, Jesus ist die Antwort. Und hat die ganze Zeit gerufen, Jesus ist die Antwort, Jesus ist die Antwort, Jesus ist die Antwort. Die ganze Zeit, hin und her, hin und her. Dann macht irgendjemand oben das Fenster auf, guckt raus und sagt, was war denn die Frage? Es ist etwas Fundamentales, den Menschen zuzuhören. Es ist fundamental zuzuhören. Was haben die Menschen denn für Zweifel? Was glaubt denn mein Gegenüber? Wie sieht er denn das, was ich ihm erzähle? In Sprüche steht dazu was Gutes. Sprüche 18, Vers 13. Wer antwortet, bevor er überhaupt zugehört hat, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Stark. Steht in der Bibel. Bedeutet auch für uns, so ein Aspekt, der Liebe, die Liebe Gottes auszuleben, ist richtig zuzuhören. Meinem Gegenüber zuzuhören, Zeit zu opfern, Zeit zu schenken. Und das gilt, sich zu fokussieren und sich das immer wieder bewusst zu machen. Mal vielleicht einen Gang zurückschalten und aufmerksam zu sein. Das ist das, wo wir hinwollen. Ein Blick für Menschen, für ihre Anliegen, für ihre Schmerzen, für ihre Nöte zu bekommen. Zu denken wie Jesus, zu handeln wie Jesus, zu lieben wie Jesus. Auch wenn wir, so sagt das Paulus ja selber auch, er ist der Meinung, es noch nicht ergriffen zu haben, das Endziel. Er hat es noch nicht ergriffen, aber er jagt dem nach mit voller Energie. Er setzt alles rein. Nach Jesu Vorbild leben und durch das Sieb seiner Liebe all unser Denken, all unser Tun laufen lassen. Zum Abschluss möchte ich euch nochmal ein Beispiel nennen, was mich persönlich sehr, sehr angesprochen hat, als ich es damals gehört habe. Wisst ihr eigentlich, wie man den Wert eines Gegenstandes bestimmt? Ich weiß nicht, ob ihr mal so in einer Kunstgalerie seid. Es gibt tatsächlich Menschen, habe ich gehört, die stundenlang vor einem Bild stehen können und es genießen, das zu sehen. Keine Reaktion, ja, so habe ich mich auch gefühlt. Schwierig nachzuvollziehen, aber solche Menschen gibt es, die stehen dann. Also deswegen gibt es dann auch viele Bänke so in solchen Kunstgalerien, dass ich mich hinsetzen kann und dann einfach dieses Bild bestaunen kann, auch wenn das alles gleich aussieht und irgendwie ich das Gefühl hätte, ich würde es noch viel besser hinkriegen eigentlich. Gibt es Menschen, die das genießen? Und wenn man dann sich so ein Bild anschaut und sieht, dieses Bild hat einen Wert von 200.000 Euro, denkst du, boah. Wenn ich das so nur halb so gut hinkriege, habe ich 100.000 Euro. Jeden Monat, ist doch schön. Die Frage ist, wie kann man denn eigentlich den Wert für einen solchen Gegenstand bestimmen? Wer bestimmt den Wert für diesen Gegenstand? Es liegt immer, immer an der Summe des Bieters, wie hoch der Preis ist. Das bedeutet, wenn dort eine Person lang geht und rote und weiße Pünktchen, rote und blaue Pünktchen dort sieht, na, boah, das ist Kunst in meinen Augen. und sagt, dafür biete ich 50.000 Euro, dann ist dieses Bild 50.000 Euro wert. Wer bestimmt deinen Wert? Jesus hat gesagt oder gezeigt, du bist es mir wert, dass ich mein Leben für dich gebe. Das ist meine Antwort darauf, nach deiner Frage, wie wertvoll du bist. Für Jesus bist du so kostbar, dass er diesen Weg selbst gegangen ist und dir diesen Wert zuschreibt, den du für ihn hast. Egal, was Menschen um dich herum sagen, egal, was die Gesellschaft sagt, das bist du ihm wert. Und er hat niemand anderes geschickt. Er hat keinen Propheten geschickt, keinen seiner Jünger. Das sollte mal getan werden. Die Menschen haben zu viel Schuld. Die Schuld muss bezahlt werden. Er hat es selbst in die Hand genommen, gestorben, auferstanden. Das ist seine Botschaft. Damit jeder das erleben kann, was die Täuflinge erleben. Eine Beziehung zum Schöpfer, die schöner nicht sein kann. Und dieses Wissen darum, dass man keine Religion benötigt. Religion, immer der Versuch des Menschen, durch eigene Taten zu Gott zu kommen. Dass man nur Jesus braucht. Kein religiöses Prinzip oder Konstrukt oder sonstiges. Nur diesen Menschen und seine Vergebung. Diesen Gott. Er kommt zu den Menschen, bringt ihnen seine Liebe und sein Frieden, den man sich nicht erarbeiten kann, sondern nur annehmen kann. Bleibt in ihm und er bleibt in euch. Das ist die Botschaft. Amen. Ich würde noch gern mit uns beten, dass wir auch dazu aufstehen. Jesus Christus, ich danke dir für deine geniale Botschaft. Danke für die bedingungslose Liebe, die du uns Mensch bringst, auch wenn wir sie nicht verdient haben. Gibst du sie uns trotzdem. Ich danke dir für, Jesus, dass du auferstanden bist. Du bist gestorben am Kreuz und auferstanden für uns. Du hast es getan, weil du uns liebst. Danke für dein Wort. Danke, dass du es uns darin sagst und es uns versprichst, dass wir ein Leben mit dir führen dürfen. Ich bitte dich für alle Menschen, die es vielleicht in ihrem Herzen erwägen und bewegen, dass du sie segnest, dass du sie zu dir führst, dass auch sie dieses wundervolle Geschenk von dir annehmen können. Amen. Ja, Gottes Segen euch.